Nadine Kostoff hat eine ganze Reihe an Erfahrungen im Bereich Online-Marketing gesammelt, bis sie nach ihrer Elternzeit entschied, sich genau mit diesen Themen selbstständig zu machen. Ihr 50%-Job, in den sie zurückkehrte, hat sie einfach nicht ganz erfüllt und so wollte sie all-in gehen. Wir haben darüber gesprochen, was Existenzgründung eigentlich bedeutet, dass das nur oder sagen wir mal am besten mit großer Unterstützung der eigenen Familie klappt, dass sie dafür sogar von der Großstadt zurück in die kleine Heimat gezogen ist, wie sie die optimale Balance zwischen Baby und Business im Alltag handelt, dass das, trotz eines für sie optimal strukturierten Arbeitsalltages, immer mal mit schlechtem Gewissen einhergeht, wie wichtig die eigene Me-Time ist, die man sich unbedingt gönnen muss, um produktiv zu sein und was das große Wort Ziele für sie bedeutet und warum es ihr nicht reicht, eine Agentur zu haben, sondern sie gerade eine weitere Leidenschaft für ihr neues Projekt antreibt. Viel Spaß bei The Mumpany mit Nadine Kostoff von Q13 und Mama Business.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Nadine, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, hallo.
Ich würde gerne mit so 5, 6 Entweder-Oder-Fragen starten, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was du so bist, wer du bist, wie du tickst.
Ja, cool.
Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben?
Da hast du mich gleich, weil ich will ja immer, ich bin die Sorte, die alles will. Ich will ja immer alles. Ich will ein Chili-Vanilli-Urlaubsleben und ich arbeite aber auch gern bis zum Erbrechen. Da hast du mich gleich richtig gefangen mit der ersten Frage. Nee, es ist schon eigentlich eher ein Arbeiten, um zu leben. Das Leben hat Prio 1 und ich möchte nicht kaputt gehen an der Arbeit.
Okay. Gibt es für dich Vereinbarkeit oder ist das ein Mythos?
Nein, das gibt es. Das Vereinbarkeit war für mich der Grund, Mama-Business zu starten. Zu sagen, okay, es gibt eine Möglichkeit. Und für mich war es tatsächlich, oder mein Mantra ist dieses, mehr Mut, Mamas in die Selbstständigkeit zu gehen. Für mich war das die Lösung.
Das nehme ich gleich auf, diesen Satz. Was bringt dich häufiger an deine Grenzen, Baby oder Business?
Gleich.
Total gleich. Kennst du schlechtes Gewissen?
Ja, davon habe ich viel.
Eher dem Baby gegenüber oder dem Business?
Nee, dem Kind gegenüber.
Okay. Und hast du deinen Traumjob?
Ja.
Schön. Jetzt hast du gerade schon einen wichtigen Satz genannt, nämlich mehr Mut, Mamas. Hast du das Gefühl, dass Mamas mutiger sein müssen? Oder wie kommst du auf dieses Mantra?
Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Frauenproblem zu sein scheint, dass wir uns vieles nicht zutrauen. Ich habe da ein Beispiel, das bringe ich immer wieder. Vorstellungsgespräch, du wirst gefragt, kannst du diese Aufgabe, liebe Nora, die kommt dann neu auf dich zu. Und dann sagen die Frauen doch sehr häufig, oh ja, habe ich jetzt noch nichts mit zu tun gehabt, muss ich mir aber so ein bisschen anlesen, ne? Noch so mich ein bisschen reinfinden. Also man ist so ein bisschen zu kritisch sich selbst gegenüber. Und
defensiv,
ich gebe dir Brief und Siegel, die meisten Männer in diesem Gespräch sagen, ja klar, denen scheißegal, ob die das vorher schon mal gemacht haben oder nicht, die sagen, ich lerne das. Punkt aus.
Ja.
Das denken wir uns auch, aber wir sagen, glaube ich, zu häufig, vielleicht ja nicht perfekt. Ja. Wir sind dazu sehr Perfektionistinnen in unserer Wunschvorstellung und das ist nicht notwendig. Deswegen mehr Mut.
Ist das nicht vielleicht auch genau schon Marketing, also Self-Marketing?
Doch, total. Mhm. Dieses Lernen auch so aufzutreten.
Ja, jetzt hast du unheimlich viel Erfahrung in dem Thema Marketing, in dem Bereich. Vielleicht um zu verstehen, warum du Mama Business gegründet hast, was du eigentlich noch machst und was du bisher alles gemacht hast. Kannst du uns einen Abriss geben, wie so deine berufliche Laufbahn bisher aussah? Mhm,
ja, gern. Also ich habe ganz, ganz klassisch, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen auf meine Erziehung zurückzuführen, BWL studiert, damit mir alle Türen offen stehen. Allerdings glücklicherweise nicht an der Uni, sondern an der Berufsakademie. Und an der Berufsakademie ist 50-50 zwischen Arbeit und Studium. Fand ich sehr bereichernd, weil ich eben schon in einem großen Tochterkonzern von Otto bei Heine damals quasi gelernt habe und viele Abteilungen angucken konnte und schon so ein bisschen Ausschlussverfahren, Buchhaltung, geh mir fort, brauche ich nicht, Deckungsbeitragsrechnung kannst du auch behalten, aber Einkauf und E-Commerce waren da dann schon meine zwei Schwerpunktabteilungen und da bin ich auch geblieben bis heute. Also das hat irgendwie damals schon mich gepackt, diese beim Einkauf dieses Thema verhandeln zu müssen und auch zu sehen, dass man sein Ziel erreichen kann mit überschaubarem Aufwand, fand ich sehr, sehr spannend. Also sehr, sehr klare Struktur schon zu lernen. Ich habe einen Wunsch und ich muss was dafür tun, um den zu bekommen. Und dann habe ich aber auch ein Ergebnis greifbar. Das war mir total wichtig. Damals beim Einkauf hast du dann eben deine eingekauften Klamotten irgendwann im Laden hängen oder online. oder auch Möbel hatten wir. Und E-Commerce war damals noch ganz neu. Also Otto und Co. oder auch Heine waren damals wirklich, da gab es noch kein Zalando, also eine der wenigen großen Firmen, die da schon dran rumdokterten, die auch schon einen Online-Shop hatten. Von daher fand ich das unheimlich spannend, weil ich schon immer so ein kleiner Techie-Fan war. Also ich hatte auch ganz viele Computer und irgendwie mit sowas hatte ich Freude. Habe meine Mama angebettelt, damals so ein 52K-Modem irgendwann zu kaufen. Und irgendwie, damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber so im Rückblick waren viele Dinge aus dem Bauch heraus Sachen, die mich interessiert haben. Und bin dann 2006 als Einkäuferin zu Bräuninger in Stuttgart. Die haben 11 Häuser, glaube ich, mittlerweile innerhalb von Deutschland. War da für einen Teil der Damen-Oberbekleidung, der DOB, verantwortlich. Und habe Eventkleider und Jacken und Blusen und so verschiedene Bereiche eingekauft. Und bin dann zu Esprit, auch als Einkäuferin. Das heißt dort Retail Manager, also intern macht man dort den Einkauf, man bestückt die Filialen für einen bestimmten Bereich und bin dann innerhalb von Esprit ins E-Commerce gewechselt. Da war eine Stelle ausgeschrieben, die eigentlich so klang, dass ich sie nicht hätte machen können. Ich hätte Chinesisch sprechen müssen und Französisch, allein daran wäre ich gescheitert. Aber da hat mir einfach auch wieder gezeigt, probieren. Alles andere passte. Und dann haben die gesagt, gut, dann kannst du halt kein Chinesisch, dann stellen wir noch eine ein, die kannst.
Ja.
Hat sich total gelohnt und habe dort versucht, trotzdem noch den Fuß in der Tür zu halten, was den Einkauf angeht und habe auch noch einen kleinen Bereich für den Online-Shop dann eingekauft weiterhin. Aber der große Fokus war dann auf dem Marketing-Part, zu sagen, was sieht der Endkunde im Online-Shop? Also was zeige ich ihm an? Wie ist die Navigation? Habe die Shootings organisiert mit einer Kollegin und war quasi dafür verantwortlich, was der Endkunde letzten Endes sieht, wie der Aufbau ist, wie die Bildsprache ist. Genau, und das fand ich total spannend, weil es so Trial and Error letzten Endes war online. Man macht das, es ist scheiße, man lässt es. Das geht natürlich im Einkauf nicht, da kaufe ich ein halbes Jahr vorher ein, habe die Klamotte da hängen und denke so, scheiße, keiner will mehr ein rotes Kleid. Das war total toll zu merken, wie dieses schnelle Leben auch funktionieren kann. Von dem her, da habe ich dann absolut meine Welt gefunden und bin nach, ich glaube, ich war 7 Jahre bei Esprit oder 6, bin dann zu Depot, zum Deko-Anbieter, Händler und habe dort mit einer Kollegin aus Österreich zusammen den Online-Shop aufgebaut. Es gab einen kleinen rudimentären Online-Shop damals, aber da wurde quasi nochmal resettet und geguckt, wie baut man es auf? Wer macht die Logistik? Wer macht die Shootings? Also wirklich von null auf. Und das hatte so ein bisschen, haben wir auch intern immer so gehandhabt, so einen Start-up-Charakter, weil es doch ein sehr klassisches Familienunternehmen letzten Endes war und der Bereich dadurch völlig losgelöst und man dann wirklich allumfänglich diese Online-Welt nochmal miterleben durfte und hatte dann 2015, kam der Tom zur Welt, mein Sohn. Ein Jahr Pause gemacht oder 15 Monate war ich zu Hause. Und dann war aber in der Zeit natürlich für mich und auch für die Kollegen klar, dass der alte Job so nicht mehr gehen wird, weil die Verantwortung eine sehr große war, weil die Stundenzahl eine sehr hohe war, die Taktung. Also wäre für mich klar gewesen, ich müsste mein Kind sehr früh abgeben, in einem eigentlich ganztägig, was für mich in Frage kam und ich nur 50% zurückgehen wollte. War auch in Ordnung, also war für meine Chefin völlig fein. Funktionierte für mich aber dauerhaft nicht, weil es tatsächlich ein Mama-Job war, im Negativen. Also das war mir persönlich zu wenig Verantwortung, mir persönlich zu wenig Entscheidungen, einfach zu wenig machen, zu wenig aktiv umsetzen, wo sich wirklich viele sicherlich die Finger danach lecken würden. Das war ein toller Wiedereinstieg, aber so nach einem Jahr habe ich einfach gemerkt, das bin ich nicht und habe dann parallel eben mit dem Kleingewerbe angefangen, was sich schlicht und einfach gut entwickelt hat und ich dann die Entscheidung treffen musste und gesagt habe, okay, dann lieber mein eigenes und ich habe 100.000 Ideen. Da bremse ich Depot letzten Endes auch nur aus, wenn ich im Kopf wieder woanders bin. Es ist für alle nicht schön und habe dann den Cut gewagt zu sagen, ich mache mich selbstständig und bin jetzt eben immer noch im Online-Bereich hauptsächlich aktiv, erstelle Webseiten und mache Marketingkonzepte.
Du erstellst Webseiten, das machst du das komplett eigenständig oder hast du da wiederum jemanden, der dir zur Hand geht?
Beides, also es kommt drauf an. Ich mache Webseiten einmal mit Baukasten und einmal mit WordPress. Wenn es WordPress-Seiten sind, machen wir das im Team. Da habe ich eine Partneragentur hier vor Ort, mit denen ich das mache, und externe Entwickler teilweise hier, teilweise in Spanien. Also das ist einfach ein recht großes Team, weil auch die Aufträge teilweise große Mittelständler sind, was man nicht mal eben so alleine machen sollte. Allein schon, wenn einer in Urlaub geht, ist er in Urlaub. Das funktioniert nicht, wenn ich einen Konzern als Kunde habe. Und die Baukästenseiten mache ich selbst, ja.
Und wie sieht heutzutage dein Tagesablauf aus?
Wenn Kindergarten ist, sehr, sehr gut, dann funktioniert das alles so, wie ich mir das in meiner Fantasie auch vorstelle. Ein guter Tag funktioniert dann wirklich so, dass wir hier morgens um 7 ungefähr aufstehen und frühstücken und gegen 8:30, 9 in den Kindergarten gehen und ich im besten Fall danach einen Sportkurs mache im Fitnessstudio. Ja. Und dann erst anfange zu arbeiten.
Ja, also erstmal Me-Time, ein bisschen, um den eigenen Akku fett aufzuladen.
Also wenn ich das hinbekomme, möchte ich das, oder versuche ich das mindestens 2-mal die Woche zu machen.
Ja.
Und merke auch, wie notwendig das ist, weil es mir auch einfach morgens viel besser in diesen Tagesablauf reinläuft, wie abends, wo ich mich dann nochmal drum kümmern muss, Kind nochmal versorgen, dann wieder, schlechtes Gewissen, war ja heute Morgen schon im Kindergarten, jetzt gebe ich ihn nochmal ab. Ja. Also für mich ist dieses Morgens eigentlich eine sehr schöne Lösung. Und dann setze ich mich hin. Also bis dahin habe ich natürlich wahrscheinlich schon 6 E-Mails geschrieben auf mein Handy. Irgendwo zwischenrein. Aber dann setze ich mich wirklich an den Rechner, an den Schreibtisch und ich mache
auch. Das heißt, wie viel Uhr bist du dann ungefähr am Rechner?
Wenn ich wirklich in den Sportkurs komme, so um 10:30.
Okay.
Ja, 10:30. Mhm. Und mein Kind ist bis 16:30 im Kindergarten, aber meine Mama nimmt ihn normalerweise 1-2 Mal die Woche nachmittags. Das heißt, sie holt ihn dann ab und macht noch was mit ihm. Und die Tage sind dann tatsächlich lange Arbeitstage, also so bis 6. Aber so funktioniert das tatsächlich gut. Und über den Alltag kommen hauptsächlich natürlich Mails, Anrufe, so das klassische Büro, die klassische Büroarbeit eigentlich, was aber schön ist und abwechslungsreich.
Hast du tatsächlich einen Büroraum extern oder ist das integriert in dein Zuhause?
Ja, habe ich mich wirklich bewusst gegen einen externen Raum entschieden. Ich wollte das nicht. Also ich hatte von Anfang an auch gerade mit der Partneragentur die Möglichkeit, in ein Coworking-Büro zu gehen. Und hatte auch die Möglichkeit, was ich emotional sehr schön gefunden hätte, den alten Laden meiner Oma zu übernehmen, die früher auch selbstständig war. Also auch schon seit 30 Jahren nicht mehr oder 25 Jahren nicht mehr, aber die Besitzerin mich ansprach und gesagt hat, ich weiß, ne, das fändest du ja so toll und so. Ich so, ja, aber das sehe ich nicht ein. Das wären tatsächlich, keine Ahnung, 700 € im Monat. Ich möchte genau nicht ein Ladengeschäft sein, an dem man stehen bleibt und reinkommt und dann sagt, ich bräuchte ein paar Visitenkarten. Nee, das möchte ich nicht, das bin ich nicht.
Ja.
Ich habe im Dachgeschoss haben wir einen großen Schreibtisch und jetzt bin ich gerade im Keller, also für Aufnahmen, für alles, wo Ruhe sein muss, habe ich im Keller noch einen Schreibtisch und ich habe einen im Erdgeschoss. Also ich habe 3 Möglichkeiten und ich bin im Alltag am liebsten, wenn alle weg sind, im Erdgeschoss, weil ich kann in den Garten gucken, was einfach ein schöner Blick ist. Und eben auch wieder so ein Vereinbarkeitsthema, was natürlich Fluch und Segen ist. Ich kann parallel die Spülmaschine ausräumen und die Wäsche machen und mal irgendwie den Postboden die Tür aufmachen und nicht mittags zur Post radeln müssen. Das sind schöne Pluspunkte, die aber natürlich gleichzeitig auch oft Bremser sind. Da muss man sich einfach selber disziplinieren und einen Weg finden. Aber für mich ist so perfekt.
Jetzt hast du schon ganz viele total wichtige Dinge angesprochen, nämlich du hast Me-Time angesprochen, die du integriert hast, ganz bewusst in deine Arbeitswoche. Du hast das Umfeld angesprochen, in dem man arbeitet, das einfach einem gut tun muss, damit man auch wirklich produktiv sein kann. Meiner Erfahrung nach haben das Gefühl, mit Selbstständigkeit ist so ein Workaholic verbunden. Man muss immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich selber kenne diese Krankheit auch, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es gibt ja immer noch was zu tun. Es ist ja nie nichts mehr zu tun. Die To-Do-Liste ist ja immer irgendwie gefüllt. Kannst du das ganz gut für dich selber regulieren, dass du kein schlechtes Gewissen vielleicht deinen Mitarbeitern gegenüber hast, dir gegenüber hast, dem Mann gegenüber hast, dem Baby gegenüber hast, auch mal zu sagen, jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist auch mal nicht Arbeitszeit und zwar nur für mich.
Also wenn es tatsächlich darum geht, total egoistisch eigentlich, aber irgendwie auch geil, wenn ich so drüber nachdenke, nur für mich, das kriege ich hin. Also ich kann dann wirklich sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, eine Nacht im Wellnesshotel, Punkt, und da bin ich dann auch nur da. Das kann ich in den normalen Alltag zwischen eben Kindergarten, Oma, Mann, Haushalt zu sagen, ich mache jetzt eine Stunde Yoga vorm Fernseher, das kann ich gar nicht. Sowas geht nicht. Wenn, dann muss das für mich so ein ganz harter Break sein, der mich auch im besten Fall physisch rausholt. Dann kann ich auch mal das Handy liegen lassen und sagen, ich habe jetzt heute den Tag, ich gehe schwimmen und lass mich massieren und weiß ich nicht was oder bin beim Sport, dann nehme ich das Handy auch nicht mit. Da kriege ich es hin. Aber so in diesen normalen Alltag rein, da fällt es mir auch schwer. Da habe ich auch immer wieder, ne, wenn ich nicht am Rechner bin, habe ich wirklich das Handy und da kriege ich natürlich auch alle Arbeitsmails, auch ich mache auch das Projektmanagement noch für eine andere Agentur mit und kriege auch die Mails natürlich drauf. Da denke ich manchmal auch so, oh, du bist gerade Eis essen, leg das Ding weg. Ja.
Ja. Da ist manchmal schon wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das ist oft eine Herausforderung. Ja, war das, wenn du diesen Alltag, den du jetzt beschrieben hast, der ja wirklich gut organisiert und trotzdem mit Balance und so weiter sich anhört, ist das so das Optimum für dich oder gibt es da innerhalb dessen noch so Punkte, an denen du gerne schrauben würdest?
Ich würde manchmal, ich glaube, ich kann schon sehr gut Nein sagen, auch zu Kunden. Also auch gerade so, wie ich, wir hatten ja vorher schon zusammen gesprochen, drüber gesagt hatte, ich habe meine Termine im Kalender, auch meine Sporttermine, dass ich dann wirklich sage, ich nehme da keinen Kunden an, wenn ich da den Sportkurs habe. Mache ich aber leider trotzdem immer mal wieder. Da denke ich dann, du doofe Kuh, mach das doch nicht. Bringt dir nichts. Tu es nicht, der überlebt auch noch 3 Stunden später irgendwie dich zu treffen. Da muss ich mir manchmal wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, ich brauche nicht das 50-50, also ich brauche nicht genauso viel Freizeit wie Arbeitszeit. Aber wenn ich mir dann schon fest vornehme, irgendwie in einen Sportkurs zu gehen, wäre es auch schlau, das durchzuziehen. Ja. Und nicht wieder zu denken, ah nee, Arbeit ist dann doch jetzt wichtiger.
Gelingt dir das mit der Zeit mit deinem Sohn besser? Also ich sag mal, die 3 Nachmittage, die du nicht lange arbeitest, sondern eben deinen Sohn von der Kita abholst oder vom Kindergarten abholst, kannst du da besser den Cut
setzen? Nee, macht gar keinen Unterschied. Also für mich macht es wirklich keinen Unterschied zu wissen, auch der ist jetzt den ganzen Tag irgendwie mit der Oma beschäftigt. Das liegt immer so ein bisschen an den Aufgaben, die reinplöppen. Ne, weil bei mir doch viel Unerwartetes reinkommt, manchmal auch über Kunden, irgendwelche Änderungswünsche, die mich dann ein bisschen mehr ins Straucheln bringen und die kommen jetzt ja nicht explizit an Tagen, an denen ich weiß, ich habe die Zeit dafür oder eben auch nicht. Der Alltag als solcher macht für mich keinen Unterschied, auch wenn jetzt hier die ganze Corona-Zeit und Kind zu Hause. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was mir dann immer hilft, ist schon klare Kommunikation zu sagen zu meinem Mann, pass auf, ne, ich eine Stunde bin im Keller, Tür zu. Und wenn ich das eben nicht kommuniziere, dann auch nicht auf ihn sauer zu sein, wenn er mir das Kind in die Hand drückt.
Also ich merke, wenn er die Gedanken nicht lesen konnte.
Genau, das ist eher ein Kommunikationsthema, aber es lässt sich immer organisieren. Also bisher finde ich das völlig fein, so wie es ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser gut organisierte Ablauf von Anfang an vielleicht etwas anders aussah, dass es ein Prozess war dorthin. Liege ich da richtig oder war es von Anfang an so, dass du genau wusstest, hier brauche ich die und die Inseln, Arbeitsinsel, Family-Insel. Wie alt war dein Sohn, als du diesen Schritt endgültig gewagt hast?
Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, noch in Anstellung, da war er 15 Monate oder 16 dann. Also ich hatte 15 Monate Elternzeit und bin dann 50% wieder arbeiten gegangen, wollte ihn aber noch nicht in die Betreuung geben. Und deswegen war er bei meiner Mama, bis er 2 wurde. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es nicht wirklich ein Hineinwachsen war, sondern tatsächlich was sehr Geplantes bei mir, weil wir wirklich nur aus der Großstadt zurück in meine alte Heimat gezogen sind, wegen diesem Betreuungsthema, weil die Oma gesagt hat, pass auf, ne, wir wissen ja alle, du möchtest wieder arbeiten, ich biete mich an, ich gehe jetzt in Rente, ich kann da unterstützen. Ja. Sonst wäre ich, glaube ich, tatsächlich, obwohl ich so ein Arbeitstier bin, 2 Jahre zu Hause geblieben. Und wirklich, weil für mich waren die 2 Jahre so die magische Grenze, wo ich gesagt habe, da bin ich bereit, mein Kind in die Betreuung zu geben, in die Kita zu geben. Da kann er so ein bisschen ja, nein. Und ich habe auch das Gefühl, er kann sich selber fortbewegen. Das war für mich so ein bisschen persönlich der Knackpunkt. Aber von dem her war es schon eher dieses Strukturierte. Wirklich zu wissen, wir ziehen um, weil ich arbeiten möchte und mein Kind wohlbehalten bei meiner Mutter weiß. Und auch halt danach, wenn der normale Kindergarten ansteht oder er mal krank ist, ich auf dieses Familiennetzwerk auch zurückgreifen kann. Und da hat sich tatsächlich organisatorisch auch nichts dran verändert. Das war von Anfang an so. Klar war er kürzer im Kindergarten, bis er 3, 4, ja, ich glaube, bis er 3 war, zwischen 2 und 3 war er nur vormittags und ab 3 war er dann bis um 4:30, was mir natürlich schon mehr Arbeitszeit gegeben hat und dadurch auch so ein bisschen mehr Freiheit, mich weiterzuentwickeln. Aber so dieses Organisatorische war tatsächlich von vornherein so aufgesetzt und funktioniert auch von vornherein genauso.
Ist diese Freiheit und diese Flexibilität auch in Zusammenhang oder Zusammenarbeit, sage ich mal, mit der Oma genau der Vorteil einer Selbstständigkeit?
Bei uns funktioniert es, würde ich sagen, tatsächlich nur deshalb. Mein Mann hat einen Beruf auf Abruf. Das heißt, ich habe da keinerlei Handhabe zu sagen, okay, du bringst ihn morgen in den Kindergarten und oder du holst ihn nachmittags ab oder hast ihn jeden Mittag 2 Stunden. Da hätte es organisatorisch für mich wirklich nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit. Und wie gesagt, nur deswegen sind wir zurückgezogen. Wir waren beide voll pro Großstadt, fanden das total geil. Und es war eine reine Vernunftsentscheidung zu sagen, nee, in dieser Kombi mit Familie und doch arbeiten wollen und irgendwie alles wollen, dann müssen wir eben wieder zurück. Und die Familie freut sich auch und es funktioniert auch ganz gut mittlerweile alles anfangs. Das war tatsächlich so ein bisschen so ein Eingrooven, wieder dieses Zurückkommen nach 15 Jahren und wieder das Kind sein hier.
Ja, Wahnsinn,
Das war eher so die größere Schwierigkeit, gar nicht mein Sohn, der sich da eingrooven musste, sondern wir als Eltern, Großeltern und ich als Kind.
Gab es mal Momente, wo du das bereut hast?
Richtig hart bereut nicht. Oft hinterfragt anfangs schon, ob es wert war, so viel persönliche Freiheit aufzugeben und wieder zurück in dieses Kindsein mit Mama und alles wissen und warum gehst du jetzt dorthin und zu wem und dreimal am Tag telefonieren. Da musste ich schon oftmals schlucken. Das war für mich als sehr freiheitsliebender Mensch, auch mein Mann und ich geben uns viel Freiheiten und jeder hat seinen eigenen Bereich und Hobby und Freundeskreis und da war das schon sehr beengend für mich. Unterm Strich habe ich es aber trotzdem überhaupt nicht bereut, weil es mir eben wiederum diese berufliche Freiheit jetzt einfach gibt und weil es für meinen Sohn auch total schön ist, die Uroma zu haben und die Oma und meine Tante und war schon gut.
Ja, ja. Wenn du so an das Thema Vereinbarkeit denkst und auch das Thema schlechtes Gewissen, was wir vorhin ja schon mal kurz angeschnitten haben, wo liegen so die größten Herausforderungen? Vielleicht so im Alltag, vielleicht auch ein bisschen übergreifender?
Ich glaube, bei einem selbst. Man macht sich ja wirklich dieses schlechte Gewissen oftmals selbst, weil man es sehr wahrscheinlich so gelernt hat. So dieses typische, das macht man doch nicht. Ne? Kind früh abgeben, wie kannst du nur? Kriegt man ja in der Regel nicht unbedingt, wobei auch, aber eher von den älteren Menschen um einen rum eingetrichtert, als dass man das unterm Freundeskreis unbedingt so empfinden wird. Und das finde ich tatsächlich mit am schwierigsten. Also dieses, sich selbst die Freiheit zu geben, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe den Weg für mich gefunden, der könnte so und so aussehen und dann aber auch mit dem Gegenwind klarzukommen und nicht einzuknicken und zu sagen, doch, es funktioniert für mich so. Lass doch mal probieren. Und warum auch immer, wenn das Kind nach 3 Monaten immer noch schreit wie am Spieß, dann ist tatsächlich vielleicht zu früh gewesen und ich hole ihn halt wieder zurück. Ja. Aber das würde ich als schlimmsten oder als schwierigsten Punkt empfinden, was dieses Vereinbarkeitsthema schlechtes Gewissen angeht.
Wenn man so zuhört, was du auch am Anfang erzählt hast, dass du Einkäuferin warst, dass du viele Verhandlungen führen musstest, wie du dein Leben jetzt so aufgebaut hast, dann würde ich mal salopp sagen, du gehörst zu den mutigen Mamas. Du warst vielleicht schon vorher mutig. Oder hast du dir das angeeignet, antrainiert, richtig bewusst gemacht?
Ja, also ich würde sagen, dieses Mutthema habe ich sehr viel stärker, seit ich selbstständig bin, mir einfach bewusst gemacht. Ich glaube, in vielen Punkten war ich schon sehr mutig und mir war das einfach nie so klar. Seit ich eben selbstständig bin, bin ich reflektierter und versuche mir Dinge bewusst zu machen. Warum habe ich wie gehandelt und wann? Und habe dann doch oft gedacht, dafür, dass ich sehr, wie soll ich denn sagen, ich bin nicht engstirnig erzogen, ich bin schon tolerant erzogen, aber trotzdem sehr klassisch, geh bitte deinen Weg, geh geradeaus, eben mach am besten was, wo du überall danach damit arbeiten kannst, damit du dir auch alle Türchen offen hältst und so ein Lebenslaufbruch wäre, glaube ich, für meine Familie ganz schwierig gewesen. Aber ich habe zum Beispiel in der Anstellung ja immer die Jobs gewechselt und bin in neue Städte gezogen mit meinem Mann. Und das empfinde ich im Nachgang echt als mutig, weil wir hatten überall tolle Freundeskreise. Also wir sind von hier, von Bühl, zum Studieren nach Mannheim, dann nach Stuttgart, nach Düsseldorf, nach Frankfurt und dann wieder zurück, immer wegen meinen Jobs. Und diesen Schritt in einem guten Job zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem, weil ich will noch weiterkommen, ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, ich möchte irgendwann was bei mir, ich möchte Führung haben. Ne? Irgendwann war das so mein Aufhänger. Ich hatte nie ganz feste Ziele, bis ich so Ende 20 war. Und dann habe ich immer gedacht, oh, alle reden immer über Ziele und irgendwie Manager-Magazin gelesen und die Wirtschaftswoche und gedacht, irgendwie habe ich das nicht. Und habe mir dann so krampfhaft überlegt, okay, was möchte ich denn unbedingt in meinem Einkaufsjob erreichen? Und das war für mich mit 30 wollte ich eben Einkäuferin sein, nicht mehr Junior-Einkäuferin, wie ganz am Anfang. Mit 30 wollte ich Einkäuferin sein und 100.000 Euro verdienen. Das waren meine privat im Kopf beruflich gesteckten Ziele. Was einfach auch echt schlau war, weil man das dann doch immer so ein bisschen auch für jede Verhandlung wieder, für den neuen Job im Hinterkopf hatte, kann ich also nur jeder empfehlen, sich klare Ziele zu stecken, um auch mutiger zu sein. Ja. Und jetzt dieser große Mut innerhalb der Selbstständigkeit ist natürlich sehr viel stärker vorhanden, weil ich so viele neue Dinge probiere und total alles auf Null ja resettet habe und gesagt habe, okay, Anstellung, tschüss. Und ich hatte sichere Anstellung und ich hatte gute Anstellung. Also von dem her kann ich natürlich auch von außen verstehen, wenn Menschen sagen, wie kannst du nur? Für mich war das richtig und habe ich null bereut.
Und wie sehen deine Ziele aktuell aus?
Ich habe ganz viele Projektziele. Da muss ich mich immer so ein bisschen bremsen, dass ich mich nicht im Klein-Klein verliere. Im Moment ist mein Hauptziel ein Online-Kurs. Einen Online-Kurs zu erstellen.
Okay, dann sind wir schon beim Thema. Ich möchte noch mal mehr wissen, was dein Gewerbe, was du so mit zwei Sätzen schon erwähnt hattest, genau beinhaltet, was ihr da macht und wie daraus auch Mama-Business entstanden ist.
Das sind ja wirklich zwei Projekte. Also ich arbeite oder ich verdiene mein Geld hauptsächlich momentan mit Q13, was meine Marketingagentur ist. Und da mache ich genau die Dinge, die ich dir am Anfang gesagt hatte, die Webseiten, die Marketingkonzepte. Und Mama-Business ist so als Herzensprojekt meines Mutterdaseins in Kombi mit Online-Arbeiten entstanden und hat tatsächlich dieses Ziel, momentan eine Community zu bilden, die genau die Wünsche nachvollziehen kann, die eben die Mütter haben oder diese Probleme, die die Mütter haben, dieses klassische Mama-Netzwerk, sage ich mal, damit aufzustellen. Das mache ich gemeinsam mit einem befreundeten Anwalt, mit dem Markus, weil wir eben uns sehr in diesem Anfangspart befinden. Mama macht sich gerade erst selbstständig, hat diese anfänglichen Probleme, hat auch ganz viel rechtliche Fragen, braucht ganz viel Beratung, deswegen auch gemeinsam mit dem Markus. Und das soll eben dahin führen, eine Bildungsplattform zu werden, auf der Mütter für ihre Bedürfnisse abgestimmte Online-Kurse zu verschiedenen Themen finden, rund um dieses Thema Mama macht sich selbstständig.
Ja. Mhm, super.
Genau. Und das soll dann wirklich auch ein sehr großes Projekt innerhalb meiner Agenturwelt werden.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du verdienst dein Geld mit der Agentur. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch total viel über Existenzgründung gesprochen und was man vorher beachten muss, auch gerade finanziell, in finanzieller Hinsicht. War es so, dass du relativ schnell erfolgreich, und mit erfolgreich meine ich in dem Moment monetär erfolgreich, warst? Hattest du das große Glück oder gab es Anlaufschwierigkeiten? Was muss man da so bedenken?
Ich glaube, mir spielt in die Karten, dass ich ein offener Mensch bin, also dass ich auch wirklich kein Problem habe, auf andere zuzugehen und zu sagen, ach Mensch, guck mal hier, ich habe auch gleich ein Schaufenster hier im Ort gemietet, um zu sagen, hier bin ich, mich gibt's jetzt auch. Von sich reden zu machen, war, glaube ich, recht wichtig und das ging dann auch relativ schnell. Nicht so, also nicht mal annähernd, so wie ich natürlich früher im Angestelltenjob gelebt habe und verdient habe, da war ich nicht sofort, das wäre mehr als gelogen. Aber schon so, dass wirklich kontinuierlich die Einnahmen auch stiegen. Dann war es eine Webseite, dann waren es zwei, dann war es noch das Branding dazu. Dann kam das Projektmanagement, also das baute so ein bisschen aufeinander auf. Und es war auch nicht so, dass ich dann völlig ins Schwanken kam, weil es zu viel war, sondern dass gerade bei der Webseite laufen solche Projekte auch immer aus. Das heißt, da gibt der eine dem anderen die Klinke in die Hand im Bestfall und es überschneidet sich jetzt nicht so wahnsinnig lange. Da hatte ich tatsächlich Glück und bin auch mittlerweile sehr erstaunt darüber, woher meine Kunden kommen. Und das zeigt mir einfach, dieses Thema Webseite ist so wichtig. Die Leute finden mich und sagen dann, ich komme zu dir, weil deine Startseite ist sympathisch. Ne? Du wirkst auf mich sympathisch, Punkt. Und das sind auch die Menschen, die ich dann kriegen möchte. Und das war für mich so das Hauptlearning in diesem Selbstständigkeitsding. Ich brauche nicht mehr jeden abfrühstücken. Ich kann auch Nein sagen zu Kunden oder ich kann zu Menschen Nein sagen, mit denen ich am Anfang vielleicht mal zusammengearbeitet habe, aus der Not heraus letzten Endes, weil am Anfang nimmst du halt alles an und denkst, ich brauche jetzt erstmal das Geld und ich muss mir ja was finanzieren. Das passt sicherlich auch zu Beginn, aber man wächst dann irgendwann raus und hat auch so ein bisschen die tolle Möglichkeit zu sagen, ich möchte Kunden auf Augenhöhe und ich möchte nicht Kunden, die mich scheiße behandeln und keinen Respekt irgendwie zeigen oder erwarten, dass ich, keine Ahnung, nachts um 10 noch parat stehe oder wie auch immer, weil die mit mir arbeiten, merken, ich bin fast immer erreichbar und arbeite eigentlich fast noch so ein bisschen wie früher auch in der Anstellung und ohne Kind. Aber ich möchte deswegen mein Kind nicht verstecken müssen, so wie es eben früher war.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang ziemlich viel auch zwischenfinanzieren muss. Ne? Wenn du, der Kunde zahlt ja in der Regel, vielleicht zahlt er was an, aber in der Regel zahlt er, wenn das Produkt, das Projekt abgeschlossen ist. Du hast wiederum Angestellte oder vielleicht auch freie Angestellte, die dir die Website entwickeln und so weiter und so fort. Die Strategien kannst du selber machen. Hattest du da so eine Art Puffer, so eine Art Rücklagen gebildet vorher?
Ich hatte tatsächlich einfach ein paar tausend Euro mir fix in meinem Kopf zur Seite gelegt von meinem Geld von früher, was ich einfach verdient habe. Also ich habe gesagt, so um die 5.000 Euro nehme ich mir raus, um quasi mal zu starten. Wäre, um ein Online-Business generell zu starten, gar nicht notwendig. Natürlich geht es recht einfach mit, ich habe da mal einen Internetanschluss und mein schlaues Hirn und einen Rechner. Damit geht schon viel, aber damit wird nicht alles gehen. Irgendwann kommt das Thema, ich habe eine Webseite oder ich möchte eine Webseite, ich möchte ein Branding, ich möchte vielleicht einen Podcast und brauche Technik. Und da kommt dann schon noch ein bisschen was zusammen. Von dem her war mir wichtig, dass ich mir das so wirklich gedanklich zur Seite nehme und dafür auch nur einsetze. Was die ganze Vorfinanzierungsthematik angeht, kann es natürlich auch jeder so handhaben, wie er möchte. Also ich kenne genug Menschen, die arbeiten mit Vorauskasse, die sagen, ich mache dir die Webseite, keine Ahnung, du zahlst zumindest mal die Hälfte vorher an. Da muss jeder für sich, glaube ich, seinen Weg finden. Mache ich tatsächlich fast nie. Ich habe das Gefühl, bisher so ein gutes Verhältnis zu den Kunden zu haben, dass ich denen soweit vertraue, zu sagen, okay, ne, wir machen dir die Webseite und du bezahlst sie zum Schluss. Wenn es ein kurzer Zeitraum ist, ansonsten rechne ich monatlich ab. Also ich mache einfach eine Monatsrechnung, Punkt, weil manche Seiten ziehen sich über 2 Jahre und das würde ich nicht machen. Da würde ich dann immer sagen, wenn ich das Gefühl habe, nach 3, 4 Wochen, es geht in so eine zähe Kaugummi-Richtung und wir werden nicht fertig, es gibt bei mir immer am Monatsende eine Rechnung. Und so funktioniert es für mich auch gut.
Jetzt hast du ja zuvor vermutlich ganz gut und vor allem abgesichert verdient. Hat das was mit dir gemacht, dass du dich da jetzt zunächst finanziell vielleicht etwas zurücknehmen musstest? Oder hast du dich damit ganz gut arrangiert, weil du ja jetzt für dein eigenes Business gearbeitet hast?
Genau das. Für mich waren die Prioritäten einfach anders. Ne? Es war klar, das Kind hat eine hohe Priorität im Vergleich zu vorher. Es war klar, dieses viele Reisen und Party und überhaupt wird sowieso nicht mehr in dem Umfang stattfinden. Und von dem her war es für mich auch völlig in Ordnung zu sagen, ich gebe weniger Geld aus oder ich spare auch weniger. Und es funktioniert trotzdem für mich fast ohne Einschränkungen gefühlt. Klappt gut.
Jetzt hast du vorhin so ein schönes Bild aufgemacht mit der Tatsache, dass du ein Schaufenster in deinem Ort hattest. Und ich finde, das ist ja eigentlich wie eine Website, nur eben offline. Und du baust jetzt Schaufenster für andere online. Jetzt frage ich mich, ob sozusagen die ersten Kunden alle lokal waren und das dann über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterging. Oder hattest du so eine richtige Online-Strategie, um dich auch über die Grenzen deines Ortes sozusagen hinaus bekannt zu machen?
Beides, tatsächlich beides. Also ich hatte mir nicht zum Ziel gesetzt, dass ich hier irgendwie der Platzhirsch vor Ort werden möchte. Aber ich wollte schon so eine Bekanntheit hier bekommen, deswegen auch das Schaufenster. Mein Wunsch war aber immer, dass die Kunden nicht nur von hier sind, weil das ist dann doch ein bisschen ein gewisser Menschenschlag hier, das ist alles schön und gut und nett, aber trotzdem ein bisschen dörflicher und ich arbeite auch gern einfach weiterhin mit Menschen aus den Städten zusammen. Und von dem her bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe mir schon Social-Media-Accounts entsprechend aufgebaut für die Agentur, genauso wie für Mama Business, arbeite auch mit einem Planungstool, habe mir vorgenommen, 2 Posts die Woche müssen raus. Genauso mit der Webseite, da hatte ich natürlich ganz klare Vorstellungen, was da rein muss, was unbedingt sein muss, wo vielleicht noch so ein bisschen Anbauspielraum nach und nach kommen kann. Hat beides funktioniert. Also fand ich auch für mich persönlich wichtig, dass ich beides versuche, um so ein bisschen auch den Vergleich zu haben. Schaffe ich es denn wirklich so überregional auch, Kunden dann zu bekommen? Und wenn ja, ich frage auch immer, woher sie kamen, wie sie auf mich aufmerksam wurden, weil daraus lerne ich ja auch
was. Ja, total.
Was spannend ist und was funktioniert und ob es dann Blogbeiträge sind oder ob es tatsächlich über SEO Google war, was mir auch immer mal wieder passiert, wo ich wirklich sehr positiv überrascht bin, dass jetzt aus Mönchengladbach jemand kam, was ja überhaupt nicht mein Einzugsgebiet hier war und auch gesagt hat, nee, ich kam über Google. So, Das cool, ist ja. Schön. Und ich gehe nicht auf Keywords wie Mönchengladbach Marketingagentur. Ja. Also da ist dann einfach so das ganze Feld wahrscheinlich, was einfach textlich auch gepasst hat.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, die Blogbeiträge auf deiner Homepage. Das sind mittlerweile eine ganze Menge und du erzählst da sowohl private Dinge aus, also ich finde auch deine ganze Website ist sehr privat, du erzählst sehr viele Dinge von dir selbst und auch erwähnst auch mal Schwächen, die dir vielleicht gespiegelt wurden oder mit denen du schon dein Leben lang sozusagen hantierst. Und deine Blogbeiträge sind auch deswegen so interessant, weil du immer wieder Tipps gibst und du hast in einem der letzten Beiträge 3 Tipps an die Hand gegeben zum Thema Zeitfaktor, Stressfaktor, Zeit sparen, wenn man gerade so das Thema Instagram bedient. Kannst du das ein bisschen zusammenfassen?
Ja, was mir sehr geholfen hat, also ich bin ja auch so ein bisschen reingewachsen. Ich bin auch nicht die Mama, die jetzt immer Stories dreht und irgendwie wild den Alltag teilt, was definitiv dem Erfolg dienlich wäre, aber mir persönlich sehr schwer fällt. Ich habe für mich das doch sehr viel strategischer einfach geplant und gesagt, ich möchte eben Social Media 2-mal die Woche bedienen. Ich möchte Facebook und Instagram bedienen. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Überlegt euch gut, welches Tool zu euch passt. TikTok ist nicht meine Welt, bin ich nicht mehr. Snapchat war es auch nicht, da bin ich zu alt, ich weiß es nicht. Ist einfach irgendwie nicht meins, komme ich nicht rein. Finde ich schön, was ich da sehe, aber selber möchte ich da nichts tun. Also diese erste Entscheidung ist ganz wichtig, dann zu sagen, was passt überhaupt zu mir, welches Social-Media-Tool passt zu mir oder genauso mit Webseite, wie groß möchte ich das aufziehen, möchte ich vielleicht einen Online-Shop dahinter hängen. Das müsste immer die erste Entscheidung in meinen Augen sein, um dann auch richtig danach zu entscheiden, nicht in so einen Struggle zu kommen. Und für mich habe ich eben entschieden, Facebook und Instagram, weil ich da eben weiß, ich kann parallel beides posten. Ja. Also nehme ich ein Planungstool, in meinem Fall ist das Later, und ziehe dort die Bilder rein, ergänze zu den Bildern die Texte, mache das quasi einmal, also einen Post, und dann wird der automatisch kopiert in, ich glaube, das erste ist immer Instagram, das zweite ist dann Facebook. Das heißt, dann habe ich 1:1 gleich, kann noch anpassen, wenn ich das möchte, dass ich die Hashtags vielleicht rausnehme oder dass ich einen Link, bei Facebook kann ich einen Link setzen, bei Instagram ist dann der Link in Bio, der muss woanders rein. Aber ich habe halt nur einmal diesen Aufwand, um 2 Kanäle zu bedienen. Ja. Und solche Tools, da stehe ich total drauf. Also schon immer, auch in den alten Firmen haben wir ganz viel mit Tools gearbeitet. Und das möchte ich einfach auch gern weitergeben, weil das sind für mich tatsächlich Möglichkeiten, um effizienter zu sein oder einfach auch um Zeit zu sparen. Mhm. Trello ist für mich auch so ein Tool, kann auch von mir aus Asana sein oder Mastermind oder weiß ich nicht, was es alles gibt. Die meisten möchten aber natürlich anfangs wenig Geld ausgeben und da ist Trello eben eine schöne Lösung, um erstmal kostenlos reinzukommen. In den meisten Fällen kannst du auch kostenlos bleiben, weil es einfach reicht.
Ausreicht, ja.
Und man sich dort To-Dos notieren kann. Ich mache zum Beispiel auch meine Podcast-Themen, da schreibe ich mir als Titel den Titel von der Folge rein, darunter kommen dann die Fragen, die ich dann der Podcast-Partnerin stelle. Dann ziehe ich das Bild dazu rein. Das heißt, ich habe alles gesammelt in einer Karte und so gehe ich eben mit vielen Aufgaben vor.
Ja.
Oder auch mit Kunden arbeite ich über Trello. Die kommunizieren dann mit mir über Trello und jeder hat immer auf einen Blick alle Informationen parat und muss nicht durch die letzten 17 Wochen E-Mails irgendwie suchen, wenn er was braucht.
Ja.
Also solche kleinen Tooltips finde ich immer sehr, sehr hilfreich.
Diese Tipps gibst du teilweise auch in deinem Podcast Mama Business. Mehr Mut, Mamas. Aber nicht nur. Du liest da teilweise die Blogbeiträge vor, hast aber hin und wieder auch Interviewpartner oder Partnerin, so wie
so
mich.
ist das
Podcast so eine Art Herzstück von Mama Business bisher und mit dem Ziel der Workshops? Oder was würdest du sagen, umfasst Mama Business aktuell?
Es ist tatsächlich so, dass ich das noch nicht lange mache. Ich glaube, ich habe das jetzt, ich müsste jetzt lügen, gut 2 Monate vielleicht.
Ja.
Und bin da so reingerutscht. Hab das überhaupt nicht irgendwie auf der To-Do-Liste für mich gehabt, weil langweilig wird es mir im Alltag tatsächlich selten. musste aber feststellen, eben so wie es oft ist, ich mag es selbst gerne. Ich höre einfach selbst gerne Podcasts und merke, ich kriege da schöne Tipps und bekomme das auch mal so zwischendurch und mal eben und vielleicht auch irgendwie beim Kochen, da kann ich eben nicht lesen.
Ja.
Was für mich dann auch der Punkt war, zu sagen, meine eigenen Blogbeiträge spreche ich parallel noch ein, damit man sie auch anhören kann. Das war dann anfangs nur für die Webseite gedacht und in der Zwischenzeit ist aber mein Podcast entstanden, sodass ich gesagt habe, ja, eigentlich blöd, weil ein vorgelesener Blogbeitrag hat innerlich normalerweise bei mir genug Fleisch, um ein Podcast zu werden. Deswegen ist es einfach Teil der Podcast-Folgen, wenn es keine Interview-Folgen sind. Und ich bin da irgendwie reingerutscht und muss feststellen, dass der Podcast ein schönes Tool für die Sichtbarkeit auch letzten Endes ist und für mich eine gute Chance, die eben nicht so viel Home-Stories postet, doch ein bisschen persönlicher auch rüberzukommen. Mhm. Und dafür finde ich das ganz, ganz toll.
Das ist immer so ein schönes Goodie für die Konsumenten, aber es ist ja alles deutlich zeitaufwendiger, als man so meinen mag. Also du hast eigentlich deine Agentur. Da hast du tatsächlich echte Kunden, die du bedienen musst, die auch mal was von dir wollen zu Zeiten, wo du eigentlich gerade nicht am Schreibtisch sitzt. Dann hast du dieses Projekt Mama Business mit dem Ziel der Workshops gerade begonnen oder ist vielleicht schon ein bisschen länger im Kopf herumgesponnen, aber jetzt gerade in der Anfangsphase. Dann machst du Podcasts, du schreibst die Blogbeiträge. Das schreibt sich ja auch nicht am Abend mal in einer halben Stunde, sondern da muss man sich Gedanken machen, da muss man auch mal vielleicht noch mal Korrekturen machen. Und dann sprichst du die Blogbeiträge auch noch ein als Podcast. Mhm. Reicht die Zeit für all das?
Ich habe auch Hilfe. Also zum Beispiel solche Themen wie Pinterest.
Ja.
War nicht meins, komme ich auch nicht. So ein bisschen wie diese TikTok-Thematik. Ja. Pinterest schien mir wichtiger. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich will da sein, aber ich kann es nicht.
Ja.
Virtuelle Assistentin gesagt, mach mal bitte, leg mir das an. Wie auch immer, es gibt Themen, die möchte ich mir gar nicht beibringen lassen, wo ich wirklich sage, das gönne ich mir, da gebe ich die Aufgabe auch raus. Und ansonsten habe ich schon, so wie diese zwei Posts die Woche, feste Pläne im Kopf, einen Blogbeitrag die Woche, was einfach fix irgendwie klappen muss.
Ja.
Und was ich dann aber auch im Worst Case, und das nicht so selten, dann abends mache.
Ja.
Also mein Arbeitstag endet halt wirklich nicht unbedingt, wenn ich mein Kind vom Kindergarten abhole, sondern oft, wenn er im Bett ist, setze ich mich doch nochmal hin und mache eben ein Newsletter oder einen Blogbeitrag. Was aber deswegen okay ist, weil ich es ja gerne mache.
Ja.
Das ist für mich, meine Arbeit ist für mich ein Hobby. Ob ich jetzt abends eine Netflix-Serie gucke, was natürlich manchmal würde ich es lieber tatsächlich, aber sehr oft, wenn ich mich dann hinsetze und anfange, bin ich völlig fein damit.
Ja.
Und schreibe dann auch gern und überlege mir gerne die Themen. Von dem her ist für mich halt einfach so eine, es gibt keine harte Abgrenzung zwischen Privat und Arbeit bei mir.
Ja. Du erscheinst mir so, und bitte korrigier mich, wenn das anders ist, als auch jemand, der am liebsten alles selber machen würde, zumindest so grundsätzlich, und lernen musste, dass man sich auch mal Hilfe dazu holen kann.
Ja, ist schon so.
Und auch muss, also, ne, also das ist ja auch oft viel effizienter.
Ja, ist so.
Natürlich kostet diese Hilfe dann auch oft Geld, weil das ist ja nicht nur immer die Mama und die Oma und so, sondern es ist natürlich auch ein tatsächlicher angestellter Mitarbeiter.
Ja.
Woher weiß man, wann dieser Punkt erreicht ist, dass man das jetzt nicht mehr selber stemmen kann und es sich lohnt, vielleicht auch etwas zu investieren erstmal, um dann entlastet zu sein mit Hilfe eines oder durch einen Mitarbeiter?
Also eine Garantie kann dir da nie jemand geben, dass man jetzt sagen kann, keine Ahnung, du hast jetzt 3.000 Euro Umsatz, jetzt lohnt sich's, ne?
Ja.
Das wird niemals so sein. Es ist immer eine Unternehmerentscheidung. Und wenn ich mir jetzt irgendwelche großen Konzerne oder Unternehmen vor Augen halte, werden die in der Regel auch erstmal investieren müssen, bevor dieses Gebäude da stehen kann.
Ja.
Ne? Ich glaube, das muss man sich ganz oft bewusst machen, gerade in diesem kleinen Ein-Personen-Online-Business, was ja doch die meisten Mamas dann haben. Und deswegen auch immer dieses Mehr-Mut-Mamas. Ich glaube, man muss sehr oft in die Vorleistung gehen am Anfang und sagen, ich traue mich das jetzt, auch wenn es im Worst Case gegen die Wand fährt, weil ich es nicht alleine kann, Punkt. Weil ich es zeitlich nicht alleine kann, weil ich es fachlich nicht kann. Wie gesagt, so Buchhaltungsthemen gar nicht meins. Also ich werde den Teufel tun, mich da irgendwie reinfuchsen. Ist nicht meine Welt, habe ich einfach keinen Bock drauf. Und das geht raus.
Mhm.
Und natürlich kann mir keiner garantieren, dass es unterm Strich immer grün sein wird statt rot. Aber aus dem logischen Menschenverstand heraus und eben aus der Überlegung, wie entstehen große Unternehmen, ist es nicht, einer setzt sich hin und macht alles.
Ja, das stimmt.
Deswegen glaube ich einfach dran, dass es sich lohnen wird. Aber natürlich auch nach einer gewissen Anlaufzeit erst.
Jetzt stellen wir uns mal vor, deine beste Freundin wird schwanger und hat eigentlich den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Würdest du ihr dazu raten, das in der Elternzeit zu machen? Und wenn ja, wenn nein, welche handfesten Tipps hättest du für den Anfang für sie?
Also ich empfinde es wirklich als eine tolle Zeit, um zumindest die Weichen zu stellen. Jetzt ist natürlich jeder Mensch anders. Ne? Es gibt welche, die haben, keine Ahnung, im ersten Jahr ein Schreikind. Dann kann ich noch so viel planen, was ich gerne nach einem Jahr machen würde. In dem ersten Jahr bin ich fertig mit der Welt.
Ja.
Da interessiert mich vielleicht gar nicht, was noch passieren könnte. Generell empfinde ich die Elternzeit als eine sehr gute Zeit. Ich gebe immer den Hinweis, dass man ganz stark aufpassen muss, in der Zeit, in der man Eltern Geld bekommt, nicht unbedingt schon Geld zu verdienen oder sich wirklich gut Gedanken darüber zu machen, ob es sich lohnt, weil am Ende für eure Steuer zählt die Summe. Und wenn ich halt rechts für 1.000 Euro im Monat Rechnungen schreibe und links 1.000 Euro Elterngeld bekomme, habe ich 2.000 Euro Einkommen. Ja. Das muss einem einfach bewusst sein. Das heißt, diese Phase des Elterngeldes beziehen ist nicht unbedingt die schlauste, um schon Geld zu verdienen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht schon eine Selbstständigkeit vorbereiten kann und sagen kann, was möchte ich denn, was brauche ich denn, was für Hardware benötige ich vielleicht in irgendeiner Weise, was für Wissen kann ich mir vielleicht schon aneignen. Also so ein bisschen als softe Vorbereitungsphase ist es sicherlich sehr, sehr gut. Aber auch da, es gibt Mamas, die möchten die 3 Jahre voll ausschöpfen und, keine Ahnung, vielleicht mit dem Kind auf Reisen gehen. Dann passt es einfach nicht. Also es gibt keine pauschale Antwort, wo ich jetzt sagen würde, es ist immer die Elternzeit, die ist perfekt.
Ja.
Nee. Es ist sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil man auch sich so ein bisschen besinnt und nochmal merkt, vielleicht ist das Angestellten-Ding ja doch nicht so meins, habe ich mir jetzt gar keine Gedanken bisher darüber gemacht, weil es lief halt immer irgendwie. Und ich habe da ganz gut drin funktioniert in diesem Konstrukt und mache mir jetzt vielleicht erst bewusst, ach nee, gibt ja vielleicht noch was anderes, vielleicht habe ich tolle Menschen kennengelernt und komme in irgendeine andere Richtung auf neue Ideen. Also ja, Elternzeit ist schon schön, aber funktioniert sicher nicht für jeden.
So ist es. Das mit der Pauschalantwort, das läuft mir auch immer wieder über den ja. Weg, dass man da wirklich darauf achten muss, dass man da nicht nach diesem einen Plan suchen darf.
Nein. Und allein die Familienkonstrukte sind ja eben, so unterschiedlich. Eben.
Viele, viele Wege führen nach Rom.
Ja.
Nadine, ich danke dir sehr,
sehr gern.
Für deine Zeit und für unser Gespräch. Und alles Gute.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Viele dieser und auch weiterer Tipps für Mamas, die mutiger sein wollen, die gründen wollen, sich selbstständig machen wollen, findet ihr entweder auf Nadines Blog auf www.q13.de, Q wie der einzelne Buchstabe, oder aber in ihrem Podcast Mama Business, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt. Wir beide freuen uns natürlich immer über Bewertungen und Kommentare bei iTunes und über Abos. Wenn ihr übrigens mal mich als Gast erleben möchtet, dann könnt ihr ganz bald das Interview, das Nadine mit mir geführt hat, in ihrem Podcast hören. Wann genau der rauskommt, erfahrt ihr natürlich auf Instagram oder aber ihr abonniert einfach direkt beide Podcasts, dann verpasst ihr nämlich eh keine Folge mehr. Auf Instagram findet ihr Nadine, wenn ihr Mama Business sucht, dann erscheint Mama und ein paar Unterstriche Business und mich, wie ihr wisst, auf Mumpany-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Ideen habt, schreibt mir einfach auf Instagram. Das landet direkt bei mir und ich freue mich jedes Mal. Bis dahin, eure Nora.